Herzlich willkommen bei meinem Podcast Bring dein Herzensthema in die Welt. Für alle, die Sachbücher oder Ratgeber schreiben und veröffentlichen möchten. Hallo liebe Alexa, ich freue mich total, dass du heute bei mir im Podcast bist. Und ja, ich glaube, fast alle kennen Alexa Henning von Lange. Magst du dich mal ganz kurz vorstellen mit deinem Herzensthema? Was ist dein absolutes Herzensthema, das du durch Schreiben, aber auch Coachen am liebsten in die Welt bringst?
Ja, also ich danke dir erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin und ich schreibe ja seit knapp 30 Jahren Bücher und habe eben damit wirklich meine Lebenserfüllung gefunden. Es gab für mich nie etwas anderes als zu schreiben. Das war sehr klar und dafür bin ich so dankbar, dass ich nicht suchen musste, sondern gefunden habe. Und das ist im Grunde genommen auch mein Herzensthema, weil ich merke, wie viel Freiheit im Schreiben verborgen liegt, wie frei man sich fühlen kann, wie viel Vertrauen man sich erschreiben kann. Und das ist das, was ich sehr gerne weitergebe, entweder in meinen Seminaren, durch meine Meditationen, aber eben auch durch Romanbegleitung.
Ja, also ich habe ja gerade deine Heimkehr-Trilogie mit Begeisterung beendet und da kommt ja so beides zusammen. Also das Schreiben mit, ja, bei dem du aus der Biografie deiner Großmutter schöpfst, aber wahrscheinlich auch deine eigenen Erfahrungen mit reinbringst. Und ja, magst du mal erzählen, wie du es geschafft hast, aus den Lebenserinnerungen deiner Oma, die ja wirklich gewaltig waren und mit denen du dich ja auch, glaube ich, soweit ich das richtig verstanden habe, erst nach ihrem Tod intensiv befasst hast, wie du es geschafft hast, daraus einen Roman zu machen?
Ah, du kommst wirklich direkt, gehst direkt ins Eingemachte. Ja, das ist wirklich eine spannende Frage auf verschiedenen Ebenen, die du stellst. Ich versuche das mal etwas auseinanderzunehmen. Also einerseits gibt es mich als Alexa, die Schriftstellerin, die seit 30 Jahren Bücher schreibt, die knapp 30 Romane geschrieben hat. Warum betone ich das jetzt? Weil ich mich jetzt erst daran getraut habe, tatsächlich mich dem Leben meiner Großmutter anzunehmen. Warum sage ich getraut? Weil ich den Eindruck hatte, obwohl ich so gerne so viel schreibe, es nochmal eine ganz besondere Aufgabe ist, sich in eine andere Zeit zu bewegen, die politisch, gesellschaftlich sehr bewegt war, mich in vollkommen fremde Räume, vollkommen fremde Dimensionen zu begeben und die aber so authentisch wie möglich wiederzugeben. Das heißt, ich habe mich beim Schreiben immer an meiner Familiengeschichte orientiert. Ich bin immer von mir ausgegangen, aber jetzt bei der Heimkehr-Trilogie stehe ich nicht im Mittelpunkt. Natürlich bin auch ich in allen Figuren wieder enthalten, aber ich musste dennoch mir vollkommen neue Räume erschreiben, die ich nicht kenne. Und dafür habe ich tatsächlich vorab eine andere Übung gemacht, nämlich habe vorher schon mal einen historischen Roman geschrieben aus der Perspektive einer spanischen Prinzessin, die vor 500 Jahren gelebt hat. Also ich habe mich langsam rangetastet an den historischen Roman, weil das eben doch bedeutet, man muss, und jetzt komme ich zur zweiten Frage, man muss sich sehr viele Informationen durch Recherche erstmal drauf schaffen. Meine Großmutter hatte 130 Tonbänder hinterlassen, auf denen sie ihre Lebensgeschichte aufgesprochen hat. Das heißt, ich hatte schon sehr viele sehr explizite Schlüsselszenen, aus denen ich natürlich sehr schöne Dramaturgie erstellen konnte, wobei ich grundsätzlich sage, ich plotte nicht vorher. Das heißt, auch diese Schlüsselszenen musste ich mir reintanken und dann wieder vergessen und glauben, dass es mein Leben ist.
Okay.
Das heißt, als nächstes musste ich in Museen gehen, in Archive gehen und mir noch mehr Informationen holen und auch diese Informationen so einspeisen, als seien es meine Informationen, damit sie eine Emotionalität bekommen. Und das heißt, dass ich mir sehr viel Material heranrecherchiert habe, es abgespeichert habe, so getan habe, als ob es mein Leben ist und aus diesem Gefühl, es ist mein Leben, wieder geschrieben habe. Und jetzt kommen wir ja zum nächsten Punkt. Weil eben, was ich großartig finde, sich viele wünschen, in die Lebensgeschichte ihrer Großeltern einzutauchen, historische Romane zu schreiben, gar nicht über sich zu schreiben, sondern direkt in das Leben ihrer Großeltern zu gehen. Und ich persönlich sage dann immer, mach nochmal einen Schritt zurück, geh erstmal zu dir, mit dir hast du genug zu tun. Und vielleicht ist das Thema deiner Großeltern auch in deinem Leben zu finden. Also vielleicht musst du gar nicht primär über das Leben deiner Großeltern schreiben, sondern du schreibst primär über dich und schaust aber, was hat dich über die Generationen geprägt. Ich finde, das ist erstmal ein ja, leichtfüßigerer Einstieg, als sofort über die Recherche den ersten Roman zu schreiben. Ich bewundere dich ja maßlos. Du gehst ins Historische immer wieder. Darf ich die Rückfrage stellen, wie machst du das?
Ja, beziehungsweise meine historischen Romane sind ja noch aus der jüngsten Vergangenheit, also 80er, 90er Jahre, die habe ich ja noch teilweise, nein, nicht teilweise, komplett miterlebt.
Ja.
Ich habe auch einen Roman, der allerdings jetzt noch nicht veröffentlicht ist, der etwas ja so vor 150 Jahren spielt. Ich muss gestehen, dass ich das unheimlich schwer finde und auch sehr arbeitsintensiv
Ja.
und also zeitgenössisch zu schreiben ist definitiv deutlich einfacher und auch dann von mir selbst auszugehen, also mich in
Ja.
die Figuren zu versetzen. Aber gerade was du meintest, dass du quasi die Geschichte aus deiner Sicht schreibst, gilt das für alle deine Romane, dass du dich in diese Figur so reinversetzt, als wärst du das?
Ja.
Ja.
Also ich bin immer jede Figur. Natürlich, also grundsätzlich tauche ich, wer meine Bücher kennt, weiß das inzwischen, ich tauche immer auf, ich schreibe mich immer rein. Ich habe zwar andere Namen, aber man erkennt mich
Ja,
sofort.
habe ich auch gedacht. Ja.
Bestimmte Aspekte nehme ich auch augenzwinkernd mit rein. Also auch in der Heimkehr-Trilogie sind so ein paar kleine Augenzwinkereien drin, die einfach Zitate an meine Schreibkarriere, möchte ich gar nicht sagen, an meinen Schreibprozess sind. So. Aber jetzt gerade auch in der Heimkehr-Trilogie, wenn dort Figuren auftauchen, von denen wir sagen würden, das sind absolute Unsympathen, auch da bin ich enthalten, weil ich das Schreiben, ich nenne das immer Method Writing, das heißt wie Method Acting, diese Schauspielmethode, in der sich der Schauspielende wirklich absolut mit seiner eigenen Lebenserfahrung in die Figur, die er verkörpert, hineinversenkt. So mache ich das auch beim Schreiben. Also das heißt, irgendeine Facette von mir wird zum Leben erweckt und die lebe ich dann voll aus. Oder aber ich beobachte, die Leute, die schreiben, wir wissen, dass wir beobachten sehr genau. Inzwischen merken wir das nicht mehr, aber wir nehmen sehr genau auf. Und das, was wir aufgenommen haben, können wir dann eben, wenn wir uns so tief versenken in diese Art, diesen sehr stillen, großen Raum, in dem das Schreiben dann stattfindet, können wir das wieder hervorbringen und das, ja, das erwecken wir dann wieder zum Leben. Also insofern, ja, bin ich immer enthalten.
Ja, spannend. Was du gerade gesagt hast, du plottest tatsächlich nicht, also gar nicht.
Nee, nein,
Ja.
ich plotte überhaupt nicht, weil ich immer wieder die Erfahrung gemacht habe, dass sich alles total logisch ergibt. Also das heißt, ich bin während des Schreibprozesses nicht mehr anwesend. Das, was ich möchte, ist vollkommen wurscht.
Ja, okay.
Und das ist total
Ja.
befreiend, weil ich sehr neugierig sein kann, was wird passieren. Und ich weiß, wenn ich mich morgens hinsetze, nie, was am Nachmittag oder am Mittag in diesem Kapitel passieren wird. Und das bestimmt meine Figur, das bestimmen die Menschen, die reinkommen, das bestimmen die Dialoge, die gesprochen werden, das bestimmen die Handlungen, die stattfinden. Und da passieren wirklich teilweise extrem überraschende Dinge, die ich niemals für möglich gehalten habe. Und ich habe einmal vor 15 Jahren ungefähr einen Thriller geschrieben. Der, glaube ich, ich hatte noch nie einen Thriller geschrieben. Ich habe immer Thriller-Aspekte, aber nie wirklich jetzt also eine Thriller-Handlung. Und dann hatte ich ungefähr aus 10 verschiedenen Perspektiven diesen Thriller geschrieben. Und es wurde immer komplexer. Und inzwischen lief dieser Fall auf über 3 Generationen mit mehreren Leichen.
Oh, okay.
Im vorletzten Kapitel habe ich zu meinem Mann gesagt, ich weiß immer noch nicht, wer der Täter ist. Und aber ich wusste, wenn ich dieses letzte Kapitel schreibe, wird sich alles über diese 3 Generationen entblättern, wie alles miteinander zusammenhing. Und es stimmte. Und ich war selbst überrascht. Ich dachte, ach,
Ja,
der ist
okay, cool. Ja, das finde ich super befreiend, was du sagst, weil ich kenne das so, du coachst ja auch andere Autorinnen und Autoren, angehende. Und ich kenne das halt, ich schreibe auch schon relativ lange, also veröffentlichen jetzt erst seit ungefähr 15 Jahren, aber schreiben auch schon seit über 20. Es wird einem ja immer geraten, durchzuplotten, Heldenreise, Dreiaktstruktur, bin ich auch nach wie vor ein großer Fan von. Allerdings habe ich jetzt beobachtet, die ersten Romane habe ich komplett durchgeplottet, alles geplant. Bei den letzten habe ich das ähnlich auch so, ja, ich plotte dann morgen und habe dann intuitiv teilweise wirklich mehr oder weniger alles runtergeschrieben. Und meine Beobachtung war, dass diese Dreiaktstruktur oder auch die Heldenreise trotzdem in jeder Geschichte drin ist, weil die ist so
exakt.
verinnerlicht. Also ich glaube wirklich, dass wir die irgendwann so drin haben, wie, also wir gucken ja auch nicht mehr nach, wie man Nudeln kocht oder das
Exakt.
passiert von alleine so.
Ja, es
Ja.
passiert so von alleine. Also diese Erfahrung habe ich immer wieder gemacht, dass, weil ich habe sehr viele Leute dabei begleitet, ihre Romane zu schreiben. Das passiert automatisch. Du musst nicht drüber nachdenken. Aber es ist ein totaler Trugschluss, dass ein Roman mit einem Wurf da ist. Wir lernen in der Schule, überall lernen wir, es gibt richtig und falsch. Du musst es sofort richtig aufsetzen, sonst wird das nichts. Wenn das nicht richtig sitzt, ist es Zeitverschwendung und, und. Das ist wirklich hier oben reingefüllt worden, bis zum Get-No. So. Was man nicht versteht, ist, Schreiben ist ein zutiefst körperlicher, künstlerischer Prozess. Wenn man sich Van Gogh anguckt oder Picasso, haben die sich irgendwie vorher einen Plan gemacht?
Wahrscheinlich nicht, ja.
Also diese Lebendigkeit,
Ja.
die aus allem spricht, die erzählt davon, dass sie voller Vertrauen losgelegt haben. Wenn ein Michael Jackson etwas komponiert hat, dann hat er das einfach gehört. Der hat sich doch nicht überlegt, an der Stelle, an der Stelle, an der Stelle, an der Stelle. Das ist einfach passiert. Und trotzdem ist es ein Überarbeiten. Ich überarbeite meine Romane 11 Mal. Das heißt, zuerst schaffe ich Masse. Dann gucke ich, was ist mein Thema? Was sind meine Symbole? Was sind meine Motive? Und damit fange ich nach und nach an zu arbeiten, wie eine Bildhauerin oder ein Bildhauer, die nach und nach aus dem Stein die Skulptur herausholen, die eigentlich schon drin ist. Und das ist total befreiend, weil du darauf vertrauen kannst, dass alles, was aus dir herauskommt, hat eine Bedeutung. Und nicht im Ego-Sinne eine Bedeutung, oh, ist das bedeutsam, sondern nur für dich erstmal. Und damit kannst du arbeiten. Und genau, das alles, was aus dem Unterbewusstsein kommt, ist zutiefst logisch. Du musst, das kann der Verstand nicht herstellen.
Ja, da hast du recht, ja. Wobei ich schon denke, dass die Theorie zu kennen oder viel zu lesen macht auch was mit einem. Also die Strukturen speichern sich ja irgendwo ab und
Ja
ja.
und nein. Also es schadet nichts zu lesen. Ja, es schadet wirklich überhaupt nichts. Ich bin mit Literatur aufgewachsen und ich habe sehr viel vorgelesen gekriegt. Ich habe aber, muss ich sagen, mit ungefähr 27 Jahren aufgehört zu lesen.
Echt so, ja,
Das
okay.
heißt, also im großen Maße
Ja.
aufgehört. Ja, in den letzten Jahren habe ich kaum noch was gelesen. Ich schlage Bücher auf und ich scanne die und da gebe ich dir insofern recht, ich erkenne sehr schnell Strukturen, sehr, sehr schnell. Und ich weiß sofort, wie etwas, wenn man gebaut, das ist dann mutwillig, aber so meine ich gar nicht, wie etwas sich aufbaut, so könnte man es sagen. Das erkenne ich sehr, sehr schnell und ich erkenne sofort, spricht mich die Struktur an oder nicht, oder hat jemand aus dem Empfinden herausgeschrieben oder ist es vom Kopf gesteuert geschrieben. Und es gibt ein paar Bücher, die mich natürlich so wahnsinnig geprägt haben, gerade in meiner Jugend und als junge Erwachsene, wie Sylvia Plath oder Bukowski und so weiter und so fort, die so extrem aus ihrem Körper schreiben, aus ihrem inneren Empfinden, aus dem, was aus ihnen herauskommt, dass ich im Grunde genommen da nur eine Seite aufschlagen muss und schon gehe ich ab wie nach Baslowski, weil das so eine Kraft hat, so eine Freiheit hat. Aber es gibt natürlich auch das Problem, wenn ich habe immer wieder Teilnehmende von meinen Seminaren, die sehr viel lesen und ihre eigene Stimme nicht mehr hören. Und dann gucken, wie ist der Absatz gebaut? Und sie versuchen, ihn vom Verstand her nachzubauen, weil da natürlich schöne Wendungen drin sind, weil da Erkenntnisse drin sind, weil da symbolhaltige Bilder drin sind. Und du guckst hin und fragst, wie kann das sein? Aber das ist nicht ausgedacht, es passiert. Und insofern glaube ich, dass wenn du, mein Lieblingsbeispiel ist immer Thomas Bernhard, wenn du zu viel Thomas Bernhard gelesen hast, dann hast du echt schlechte Karten, weil du dir seine Struktur so draufballerst, dass du deine eigene Stimme nicht mehr hörst.
Ja, das mag sein, ne? Dass das auch gerade bei Genre-Literatur, ich schreibe auch viel Genre und ich schreibe das auch gerne, aber da ist die Gefahr natürlich oft, dass man sich sehr vergleicht und sehr die Genre-Regeln übernimmt.
Ja. Ja, aber die sind natürlich, ich darf das entschuldige sagen, das sind, ist natürlich auch ein Korsett, diese Regeln, ja, weil es natürlich auch feststehende Begrifflichkeiten gibt, die natürlich auch sagen, ich bin diese Art von Genreliteratur. Also wenn der Himmel so und so aussieht, wenn es fünfmal ein kleines Törtchen gab, dann, also dann ist diese Wohlfühlatmosphäre und die bedeutet natürlich auch, dass du nicht plötzlich in eine Radikalität ausbrechen darfst, die verstören könnte.
Ja, das ist leider so, dass die Leserinnen und Leser von Genre-Literatur natürlich auch sehr krasse Erwartungen haben. Ich hatte einmal eine Protagonistin, die eben nicht so ein, was heißt nein, ich fand sie total nett, aber sie war verletzt und hat deshalb ein paar blöde Dinge getan. Und der Mann in der Geschichte war total nett und der war einfach gut. Und dann hatte ich wirklich so mehrfach den Vorwurf gehört, nein, also so einen netten Mann gibt's nicht, der hat bestimmt Leichen im Keller, das kann nicht sein. Und sie war halt total zickig so. Also das wurde mir tatsächlich von einigen nicht verziehen, dass die so ausgebrochen sind aus dem Genre.
Ja, das kann ich nachvollziehen.
Aber wenn du sagst, du überarbeitest 11-mal einen Roman, wie lange brauchst du dann für einen Roman und wie viel Zeit nimmt so das reine Runterschreiben? Also schreibst du dann 11-mal eine neue Version oder überarbeitest du jedes Mal neu? Also wenn du es verraten magst,
Ja,
natürlich.
klar. Also ich schreibe tatsächlich meine Romane mehr oder weniger durch und das geht wahnsinnig schnell, weil ich wirklich, was ich vorhin gesagt habe, ich trete zur Seite, ich setze mich hin, ich begebe mich in diese Schreibstimmung und das ist, glaube ich, das Schwerste sowieso für alle, die schreiben wollen, dass sie sagen, ich komme nicht in die Stimmung rein. Ja, und das ist im Grunde genommen die wichtigste Übung, dass du sofort in deine Schreibstimmung hineinkommst. Und dafür habe ich auch Meditationen aufgenommen, die ich auch eben anbiete, weil ich von dieser Problematik weiß, dass es immer wieder diese Schwelle gibt, finde ich rein. Und diese Meditationen geben im Grunde genommen das wieder, was ich für mich total verinnerlicht habe. Also ein Gefühl, sie produzieren ein Gefühl, was sofort sagt, du kannst schreiben, schreib los. Und dieses Gefühl produziere ich also dann für mich und dann schreibe ich los, bis ich leer geschrieben bin. Das ist eine Art von Rausch, der dann stattfindet, der mir diese Stimme alles erzählt. Ich empfinde mit allen Sinnen und dann habe ich meistens ein Kapitel geschrieben und meine Romane haben 23, 24, 30 Kapitel und je nach Länge. Und so ein Kapitel schreibe ich an 1 bis 2 Tagen. Das heißt jetzt nicht, dass in 23 Tagen oder 50 Tagen
Ja.
mein Roman runtergeschrieben ist, weil ich manchmal natürlich auch keine Zeit habe oder es ist was anderes oder so. Aber das, sagen wir mal, das reine Schreiben dauert 2, 3 Monate, das reine Schreiben. Und ich lese nicht, was ich geschrieben habe. Ich gehe
Ja.
nicht zurück, sondern ich schreibe immer weiter. Ich lese nur den letzten Abschnitt, schreibe weiter. Und dann, wenn ich das Gefühl habe, so, jetzt habe ich genug Material, aus dem ich jetzt anfangen kann zu gucken kann, was ist mein Thema, welche Figuren tauchen auf, wie kann ich das jetzt besser verknüpfen. Erst dann fange ich nochmal an zu lesen. Und das Interessante ist dann tatsächlich, dass ich wirklich mal eine Erin insofern bin, weil wenn ich zur Seite trete beim Schreiben, kriege ich mit, was ich schreibe. Also ist es alles neu, was ich dann lese. Und so kann ich neu auf meinen
Ja.
und das ist hochgradig spannend. Und dann erkenne ich auch sehr schnell, wo sind Längen, wo fehlt noch was. Und also insofern, wenn ich dann anfange zu überarbeiten, nehme ich diese Textmasse und dann Stück für Stück zuerst gehe ich quasi wie mit der Kreissäge und gucke, wo sind Längen, wo fehlt noch was, wo kann ich wirklich was weghacken. Manchmal ist ein ganzes Kapitel zu viel. Weg damit und dann wird das je nach Überarbeitungsgang immer feiner, bis ich dann am Ende mit dem Schleifpapier so da sitze.
Ja, und ab welchem Punkt nimmst du das Lektorat dazu? Oder wann kommt der Verlag rein? Erst beim Feinschliff oder sprecht ihr euch auch zu?
Nee,
Nicht in
erst
der
beim
Mitte? Ja.
Genau, erst beim Feinschliff. Tatsächlich gibt es aber immer mal solche Fragen, wo ich dann zum Beispiel, das ist auch ganz interessant, zweifeln viele, viele, aber es ist total normal, dass das erste Kapitel das Schwierigste ist. Ja, da wird alles gesetzt, da muss man sich orientieren, wer bin ich, wo bin ich, wer gehört alles mit rein. Und das ist meistens total zäh.
Ja.
Und da ist viel zu viel Information drin,
Ja.
immer. Und von daher manchmal schon meine Lektorin mit rein und sage, du kannst mal ganz kurz, also dieses erste Kapitel, das stresst mich, kannst du mal ganz kurz lesen, weil irgendwie stimmt es da noch nicht. Und dann freue ich mich immer über ein Feedback. Und wenn das dann sitzt, dann gehe ich auch wieder allein durch meinen Text, weil wenn das vorne sitzt, dann formt sich der hintere Text dann auch nochmal.
Ja. Und geht es dir so, wenn du das jetzt erneut liest und vorher eben das auch einfach ruhen lässt, bist du dann selbst manchmal überrascht, was du da geschrieben hast, oder kannst du dich so komplett an alles erinnern?
Nee, ich erinnere mich an wirklich das Allerwenigste und was mich am meisten überrascht, und das kann der Verstand auch nicht herstellen, sind Brüche, sind Sprünge, Brüche, sind Bilder, auf die ich niemals durchs Nachdenken gekommen wäre. Also im Grunde genommen sind sehr, sehr viele Überraschungen drin, weil eben das Unterbewusstsein so stark mitarbeitet.
Ja, ich glaube auch. Also es macht zwar auch Spaß, jetzt die verschiedenen Stile zu analysieren und zu gucken, okay, wie machen andere Autorinnen und Autoren das, aber es stimmt, es kommt wirklich viel aus dem Unterbewusstsein. Ich finde das auch beruhigend, dass du das sagst, weil mir geht das nämlich auch oft so, dass ich meine Texte lese und denke, das habe ich geschrieben, kann ich mich nicht mehr daran erinnern.
Exakt,
So.
ja. Ja, genau.
Ja, und das finde ich wirklich spannend. Ja, du arbeitest ja auch eben ganz viel mit dem Thema Biografie, aus der Biografie schöpfen, auch mit deinen Coaching-Kunden und Kundinnen. Da gibt es ja immer eine Hemmschwelle. Ich weiß jetzt nicht, ob bei dir selbst noch, ich schreibe ja auch viel aus meinem eigenen Leben. Viele möchten ja gern über ihr Leben schreiben, haben aber Angst, sich zu blamieren, bloßzustellen oder andere in ihrem Umfeld. Wie würdest du mit diesem Thema umgehen oder was rätst du anderen Autorinnen und Autoren?
Also grundsätzlich kann ich sagen, jeder große Autor, jede große Autorin hat aus ihrem Leben geschöpft. Also nochmal Bukowski, Marcel Proust, Thomas Bernhard, Sylvia Plath, Virginia Woolf. Egal, wo du hinguckst, ja, das ist das Echte. Sie haben ein Thema, was sie beschäftigt, und dieses Thema ist einerseits persönlich, andererseits gesellschaftlich. So, sie können es aus ihrem Erleben nur heraus beschreiben, weil es dann echt ist, authentisch, relevant und so weiter und so fort. Warum nicht aus sich selbst? Wenn du dir die Impressionisten anguckst, die haben ihren Gartenweg gemalt, auf dem sie lang gelatscht sind. Wenn man zu Picasso gesagt hätte, du darfst aber nicht deine Liebschaft, du darfst aber nicht deine Frau zeichnen, ja, was hätte er denn sonst malen sollen? Also, das ist so, und wir erfreuen uns an diesen Bildern, wir erfreuen uns an diesen Büchern, weil wir uns in dieser Echtheit wiedererkennen. Natürlich, ich verstehe, dass man Sorge hat, dass man jemandem zu nahe tritt, dass man jemanden verletzt, dass man Ärger produziert. Und das ist auch eine berechtigte Sorge, und die sollte auch ernst genommen werden, weil es für diejenigen, die sich im Buch wiedererkennen, ein Schock sein kann. Und dessen sollte man sich bewusst sein, und man sollte Verantwortung dafür übernehmen, wie man die Person darstellt, ob man sie einseitig darstellt oder ob man ihr auch etwas Liebenswertes, auch wenn man sauer auf sie ist, aber vielleicht sagt, okay, aber sie hat auch liebenswerte Anteile. Und dadurch wird das Buch gleich viel facettenreicher, indem man auch sagt, aber auch diese Seite war da, aber die war vielleicht für mich nicht relevant, vielleicht habe ich die nicht abbekommen, sondern ich habe nur die andere Seite abbekommen. Und schon relativiert sich das. Und ich muss sagen, gerade gestern habe ich einen Brief gekriegt von einer Frau, 90 Jahre alt, unsere damalige Nachbarin, die mir wieder Kinderfotos geschickt hat und gesagt hat, Alexa, du schreibst doch immer über deine Familie, deine Kindheit, dein Leben. Vielleicht brauchst du die Fotos. Und auch sie ist mehrfach in meinen Büchern aufgetaucht. Und daraus ist eine total schöne Brieffreundschaft entstanden. Warum? Weil sie gesagt hat, danke, dass wir in deinen Büchern sind.
Ach,
Also
schön.
das heißt, weil sie enthalten sind. Und ich muss sagen, ich habe nicht nur gesagt, oh, hatten wir nette Nachbarn, sondern sie sind so aufgetaucht, wie ich es damals erlebt habe. Also insofern ist es vielleicht manchmal auch ganz anders, als man selbst erwartet, wenn man die Leute hineinschreibt. Und das Wichtigste ist für mich aber immer wieder, ein Roman ist ein künstlerisches Werk. Das heißt, ich nehme Aspekte aus meinem Leben, ich fiktionalisiere sie. Am Ende weiß nur noch ich, was echt und was Fiktion ist, und vielleicht weiß ich selber hinterher nicht mehr. Ja, und natürlich erkennen sich Leute, aber ich nehme Aspekte von ihnen. Ich lasse ganz viel weg. Ich erzähle nur bestimmte Punkte, und insofern, außer mir und der Nachbarin, weiß niemand, wer sie ist. Und wenn jemand anfangen sollte, Rüdiger oder Heinz Harald zu googeln und zu sagen, wer ist denn Heinz Harald bei Alexa im Buch, das führt nicht weiter, weil du dich in dem Moment entlarvst als jemand, der nicht verstanden hat, dass es ein künstlerisches Produkt ist.
Ja, und ich denke, selbst wenn man über Verwundungen oder schmerzhafte Teile in der Biografie schreibt, das zu fiktionalisieren, bringt ja auch noch mal Abstand und Heilung. Und ich glaube, niemand braucht davor Angst haben.
Überhaupt nicht. Also das Schreiben, sowieso, das ist auch wichtig, dass du das sagst. Das Schreiben bringt ja Selbsterkenntnis. Deswegen schreiben wir überhaupt, ja. Und man fängt an, Dinge zu verstehen, und man gibt sie nach außen, damit von außen sich jemand damit verbinden kann und auch wieder verstehen kann. Also im Grunde genommen halten wir das Menschsein aufrecht. Also, und natürlich, Verwundungen gehören dazu, und es ist deine Geschichte. Es ist nicht nur die Geschichte deiner Mutter und du warst ihr Kind, sondern du bist das Kind deiner Mutter, du hast deine Geschichte und du möchtest sie besser verstehen.
Ja, ist ein spannender Gedanke, und ich denke jetzt gerade daran, diese Arbeit mit angehenden Autorinnen und Autoren ist ja auch unheimlich intensiv, und ich kann mir vorstellen, dass es auch sehr viel, also das ist total toll, also ich mache das ja auch, das ist aber wahrscheinlich eben auch, es ist keine Coach, es ist eine Coachingstunde, ist jetzt keine Therapiestunde, aber wahrscheinlich kostet das mindestens genauso viel kreative oder auch emotionale Energie wie das Schreiben selbst. Kannst du so für dich sagen, was für dich ein gutes Verhältnis ist von der Arbeit an den eigenen Texten und der Arbeit an den Texten mit anderen?
Ja, also ich begleite ja auch eben immer wieder Leute beim Schreiben ihres Romanes. Ich gebe Online-Kurse, Präsenzkurse, mache Einzelcoachings, Schreibcoachings. Und das, was ich immer wieder gemerkt habe, wie tief dieser Schreibprozess in das Seelenleben eingreift. Immens. Und ich habe sehr oft schon gehört von Teilnehmenden oder mit Leuten, mit denen ich arbeite, dass ein Einzelcoaching mit mir mehr sie tiefer gebracht hat als 10 Jahre Therapie. Woran liegt das? Weil du beim Schreiben nicht immer die gleiche Schallplatte erzählst, auf die du dich längst geeinigt hast, die du allen schon erzählt hast, die du in- und auswendig kennst, sondern beim Schreiben sagst du nicht, so war es, sondern jetzt erlebe ich es nochmal. Und dadurch, dass du es nochmal erlebst, bist du direkt wieder in der Szene und du erlebst plötzlich etwas, was du über das Schallplattenerzählen längst vergessen hast. Und dadurch hat das natürlich eine unheimliche Intensität, die spannend ist, aber, und jetzt komme ich zu deiner Frage, sie fordert auch ein immenses Maß an Bewusstheit, weil natürlich auch ich merke, A, muss ich sehr genau gucken, wie weit gehe ich jetzt, wenn ich eine Übung stelle. Ich bin auch immer wieder in Kontakt mit denjenigen, mit denen ich arbeite, dass ich immer wieder sage, sag mir bitte, wie weit du gehen möchtest. Ich taste mich voran, ja, weil ich bin keine Therapeutin. Das muss klar sein. Derjenige, der mit mir arbeitet, übernimmt für sich die Verantwortung und dennoch bin ich so bewusst im Raum, dass ich eben nicht da Dinge antriggere, die besser eben noch nicht angesprochen werden sollten. So, das ist im Grunde genommen ja schon herausfordernd insofern, dass ich jetzt nicht 10 solcher Einzelsitzungen am Tag machen könnte, sollte, weil ich eben doch mit der Konzentration sehr stark auf der einzelnen Person bin. Und aber das betrifft nicht mein eigenes Schreiben. Also das heißt, ich kann das sehr gut trennen. Mein Schreiben ist mein Schreiben, das Schreiben der anderen ist das andere. Wo sich's überschneidet, ist tatsächlich, dass ich sehr viel dadurch lerne.
Ja, aber das heißt, du kannst dann auch an einem Tag zum Beispiel 5 Stunden schreiben und danach noch eine Coachingstunde machen, das
Genau,
geht.
ja, ich könnte besser
Ja.
zuerst schreiben und dann eine Coachingstunde,
Genau.
dann eine Coachingstunde und dann schreiben, weil das schon, ja, das ist fordernd und da mache ich dann lieber erstmal hinterher irgendwie was anderes. Ja, weil ich doch auch sehr tief in die Leben von anderen Menschen hereingelassen werde.
Ja, ja. Ich finde auch das Schreiben an sich ist eine unheimlich konzentrierte Arbeit. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber nach 3, 4 Stunden bin ich auch erstmal leer geschrieben.
Absolut. Auch das, also ich sage meinen Teilnehmenden immer, schreib 10 Minuten. Das reicht. Du kannst auch mit täglich 10 Minuten einen Roman schreiben. Und natürlich ergibt sich, je länger du schreibst, ergeben sich 20, 30, 40, 50 Minuten eine Stunde, ja. Aber also ich glaube, ich schreibe maximal 2 Stunden am Tag, länger nicht, weil das einfach körperlich so anstrengend ist. Du durchlebst ja alles, was deine Figuren erleben. Also da muss ich auch ein bisschen gucken, dass ich mich körperlich da nicht zugrunde richte. Und natürlich auch, wenn du damit anfängst zu schreiben, du explodierst ja emotional total, ja. Und das muss ich auch erstmal wieder abreagieren. Ich hatte eine Teilnehmende gerade, eine ganz, ganz tolle, die hat also in meinen Online-Kursen, die hat so schnell losgeschrieben und das war sehr süß. Sie hat dann gesagt, sie musste eine Stunde hinterher duschen, weil sie dieses Arousal wieder aus sich rauskriegen musste.
Ja, aber ich glaube, dass viele daran scheitern, oder was heißt scheitern, aber gar nicht erst so weit gehen, dass sie das emotional so nah an sich ranlassen oder so in die Tiefe gehen. Also gerade wenn man sich vielleicht hinsetzt und sagt, Okay, jetzt kommt die Exposition, jetzt kommt der erste Plotpoint, was auch immer, dass das oft auf sehr distanzierte Weise auch geschieht. Also das, was du so erzählst, dieses körperliche Eintauchen. Also ich merke, dass ich komplett weg bin, aber so körperlich kam es mir bisher jetzt auch noch nicht so vor, aber vielleicht ist das auch eine andere Interpretationsweise. Das finde ich aber total spannend. Dieses Versinken kenne ich auch absolut, ja.
Ja, also dieses, also ich trainiere das tatsächlich sehr mit meinen Teilnehmenden, dieses in den Körper gehen, um aus dem Körper zu schreiben. Ich mache also in den Seminaren auch immer wieder diese von mir entwickelten Meditationen, um in den Körper zu kommen. Und das Hauptaugenmerk liegt bei mir tatsächlich darauf, dass du lernst, wann bin ich im Körper und wann bin ich nicht im Körper. Und du schreibst anders, wenn du im Körper bist. Du benutzt andere Begriffe. Du entfernst dich mehr von Klischees, weil die Klischees nicht mehr kommen. Die Klischees kommen immer dann, wenn du versuchst, einen emotionalen Zustand, zu beschreiben, den du nicht fühlst gerade. Und ich kann sehr schnell erkennen, wenn jemand was vorliest, ob er im Körper war oder nicht im Körper war. Und das ist eine immense Befreiung, wenn du merkst, du musst nicht mehr nachdenken. Und natürlich, wenn du vorher Plotpoints setzt und so weiter und so fort, dann bedeutet das, du musst deine Figur an die Kandare nehmen, damit die nicht wegläuft und den Plotpoint verpasst. Weil wenn die anfängt, ihr eigen Leben zu entwickeln, dann wird sie Dinge tun, die du nicht eingeplant hast. Und dann geht sie voll ab und sie rennt direkt an deinen ganzen Punkten vorbei. Und dann musst du dieses Leben wieder einfangen. Und für mich ist Schreiben tatsächlich absolut synonym mit Leben. Das heißt, es passiert.
Ja, und das ist auch das, was du mit deiner Alexa-Methode,
Ja.
so wie es auf deiner Seite steht, deinen Teilnehmenden vermittelst.
Genau.
Ja. Und du schreibst ja auch Sachbücher. Wie schreibst du Sachbücher auch auf die Art? Oder ist das, also erzähl gerne mal, wie da für dich der Unterschied ist.
Also ich schreibe nicht so viele Sachbücher, aber diese Sachbücher, die ich geschrieben habe, meist eben auch, oder ich glaube alle mit meinem Mann, die entstehen ganz genauso. Das heißt, ich nehme mir ein Thema und dann versenke ich mich kurz in mich und dann sage ich, okay, welche Bilder tauchen auf und die schreibe ich dann auf und dann es entsteht ganz genauso. Aber das ist jetzt natürlich kein wissenschaftliches Sachbuch. Ja, also das muss man klar trennen. Es sind Sachbücher, die sich wieder an meiner Biografie, an meinem Erleben, an meinen Erkenntnissen, die ich zu jener Zeit hatte, entlang hangeln. Aber ich bin eben keine Wissenschaftlerin und ich bemühe keine Studien, ja, die ich dann wirklich auch wissenschaftlich einbetten muss.
Ja, ich mochte gerade dein Familienbuch total gerne, weil ich mich da auch so wiedergefunden habe und das war so auf den Punkt und du hast wirklich das, was so schön ist an Familie, da so auf den Punkt gebracht. Das fand ich ganz, ganz toll. Also
Ach, schön.
wirklich,
Danke.
ja, richtig schön. Ja, jetzt kommen wir auch so, schon langsam so ans Ende. Also wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich möchte gerne Autorin werden, ich möchte gerne Autor werden, ob jetzt hauptberuflich oder nicht, was ist so das Erste, was du denjenigen, derjenigen ans Herz legen würdest?
Ich würde als allererstes ans Herz legen, dass man sich sehr genau fragt, für wen tut man das? Und das ist sehr süß, weil man selbst denkt, man möchte irgendeine Bedeutung damit erlangen. Man möchte ein Buch haben. Man möchte vielleicht sogar einen Bestseller haben. Man möchte gesehen werden. Und wenn man dann ein bisschen tiefer geht, merkt man eigentlich, dass man das für sich möchte, dass man sich erfassen möchte, dass man zu sich finden möchte. Und in dem Augenblick, in dem einem das klar ist, hören diese Zweifel auf. Weil diese Zweifel kommen und diese Blockaden kommen daher, dass man schon eben als Kind früh gelernt hat, was richtig und was falsch ist. Und wenn man losschreibt, schreibt man ins Nichts. Ja, und wer sagt einem, ob das richtig, ob das falsch ist? Und du blockierst, weil du die ganze Zeit diese Stimmen deiner Eltern, deiner Lehrer, Lehrerinnen im Kopf hast, die immer gesagt, so nicht, so nicht, so nicht, so nicht, so nicht. Und wenn du plötzlich verstehst, das mache ich für mich, dann stellt sich die Frage nach richtig und falsch nicht mehr. Aber wenn ich es für einen Buchmarkt schreibe, wenn ich fürs große Außen schreibe, von dem ich nicht weiß, was es möchte, dann ist das so immens, das kann man nicht stemmen. Also wenn man für sich, du hast es ja aber auch auf deiner Seite geschrieben, ich schreibe Bücher, die ich gerne lesen möchte.
Ja, das mache ich wirklich und andere könnte ich auch nicht schreiben, weil es gibt ja immer wieder die Diskussion, welches Genre ist gerade, welches läuft gut. New Adult, Young Adult zum Beispiel läuft ja gerade sehr gut. Ich könnte es einfach nicht schreiben, weil ich mich da nicht drin wiederfinde. Also vielleicht sind das auch Vorurteile, weil ich die Bücher auch nicht wirklich gut kenne. Aber dann nach dem Markt zu schauen, ist, glaube ich,
Fatal,
ja,
fatal.
fatal, ja.
Ja, wirklich fatal. Also vor 30 Jahren hat meine beste Freundin zu mir gesagt, Alexa, ich schreibe auch einen Bestseller. Ich analysiere gerade bei Amazon die Bestsellerlisten und ich schaue, was am besten läuft und dann schreibe ich ein Buch. Und sie hat bis heute keins geschrieben. Wenn du anfängst, das zu analysieren, dann viel Spaß.
Ja, und vor allem, du weißt ja auch nicht, was daraus wird. Also ich denke auch, ein Buch zu schreiben, das ist ein Kraftakt. Und mir war schon irgendwann klar, ich möchte das beruflich machen, ich möchte auch davon leben. Also ich schreibe nicht mehr aus Hobby. Das könnte ich nicht mehr. Aber trotzdem von Anfang an zu sagen, ich mache das nur, wenn ich damit Geld verdiene, wenn das veröffentlicht wird, ist schwierig.
Ja, nee, das ist immenser Druck. Ich würde sagen, dass das Buch für andere auch relevant wird, entsteht in dem Moment, in dem du voll bei dir bist. Also da sollte wirklich das primäre Augenmerk liegen und nicht zuerst auf dem Außen.
Ja, und jetzt nochmal abschließend zum Thema Außen. Du bist ja auch relativ aktiv auf Instagram zum Beispiel und wie empfindest du das als Autorin? Also ich finde ehrlich gesagt, dass das ein Riesenstressfaktor ist. Auf der einen Seite mache ich das total gerne, da in Kontakt zu treten. Auf der anderen Seite wird es ja von uns immer mehr auch erwartet. Es geht im Prinzip gar nicht mehr ohne. Würdest du jetzt angehenden Autorinnen und Autoren raten, von Anfang an das mit im Blick zu haben, sich eine Community aufzubauen? Oder wie gehst du davor? Wie viel, oder wie viel investierst du an Zeit, an ja, Engagement in dem Bereich.
Also, das Instagram ist natürlich sehr zeitaufwendig. Das muss, und ich versuche das zu professionalisieren, indem ich wirklich gucke, dass ich also länger als eine Stunde am Tag nicht dafür nutze, weil ich es mich auch aus meiner Ruhe bringt. Ja, ich finde die Kontakte, die dort entstehen, sehr schön und ich habe wirklich also eine so wunderbare Community um mich herum, die so zugewandt ist und man hat sich so darauf geeinigt, zugewandt, respektvoll miteinander umzugehen, interessiert zu sein. Und das ist, es empfinde ich als ganz großes Geschenk. Und das möchte ich gerne auch immer wieder zurückgeben oder am Leben erhalten, weil das einfach wunderschön ist. So. Und natürlich ist das für mich als Autorin auch nicht unerheblich, diese Community zu haben. Ich denke aber, dass diese Community gewachsen ist mit den Büchern, mit dem, wer ich bin, was ich auch erzählen kann, welche Inhalte ich habe. Und das sind 30 Jahre, die da jetzt reinfließen. Und ich glaube, wenn man jetzt gerade am Anfang steht, dann sollte, denke ich, eher wirklich die Aufmerksamkeit darauf sein, was schreibe ich und Es gibt immer wieder so tolle Autoren, die mit ihrem ersten Buch kommen und die Leute lieben es und die lesen es und die geben es weiter und man spürt, da ist das ganze Herzblut drin, ja. Und dafür brauchst du nicht Instagram. Das kann danach kommen, aber ich würde mich erstmal fokussieren, wo liegt mein Hauptaugenmerk drauf.
Ja, sehr
Das heißt
gut,
nicht,
ja.
dass man nicht Instagram machen sollte. Manchmal
Ja.
befruchtet sich das. Man versteht durch Instagram wieder was. Das fließt dann da wieder rein. Nur wenn man wahnsinnig an Instagram wird,
Ja.
dann sollte man das tatsächlich zugunsten des Buches reduzieren.
Ja, oder zumindest zuerst schreiben. Ich mache
Ja.
das auch so, dass ich dann Instagram erst öffne, wenn ich geschrieben habe, weil
Ja.
sonst ist meine Konzentration auch komplett weg.
Ja.
Also da dürfen wir uns auch also bei allem fließen lassen, aber so, also mir geht es zumindest so, manchmal muss ich mich auch einfach disziplinieren. Ja. Ja, also auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank für deine super spannenden, tollen Einblicke. Ich glaube, wir
Sehr
könnten noch 10 Stunden weiterreden. So. Aber ich werde dich auf jeden Fall verlinken und die Meditation, die kann ich auch sehr empfehlen. Die habe ich mir nämlich auch runtergeladen und
Schön, schön.
fand ich total schön.
Toll, danke.
Und ja, gerne. Und ja, ich freue mich einfach auch schon auf das nächste Buch von dir. Das hast du jetzt auch schon angekündigt und das sieht super spannend aus. Wann erscheint das?
Im September
Ah
erscheint
ja,
das.
ist noch ein bisschen hin, ja.
Ja,
Aber freue ich
genau.
mich schon drauf.
Dankeschön. Danke.
Ja, und ja, genau, ich werde dich verlinken und alle, die so aus ihrer Biografie schöpfen wollen, sind, glaube ich, bei dir super gut aufgehoben und deine Bücher sind eh sehr, sehr schön. Also ich lese sie total gerne. Und ja, auf jeden Fall vielen Dank und ich freue mich dann einfach aufs nächste Gespräch und von
Ja.
dir zu lesen, zu hören und wünsche allen, die zuhören, ganz viel Freude beim Schreiben.
Dankeschön, danke,
Ja.
danke. Ach, war das ein schönes Gespräch. Ich danke dir.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Links findest du in den Shownotes und ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Alles Gute für dich und deine Buchidee. Bis zum nächsten Mal, deine Daniela Nagel.